Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 37. Folge von Peters Literaturküche. Genau heute vor 3 Jahren ist die erste Folge von Peters Literaturküche online gegangen, am 5. Juni 2020. Wie schon beim letzten Mal angekündigt, bin ich mit Änderungen dieses Formates, wie man das heute so nennt, beschäftigt. Und darum gibt es diese Folge jetzt nicht an einem festen Platz am ersten Freitag im Monat, sondern auch einfach mal so, kürzer, thematischer, weniger Vortrag von Texten, mehr Schlaglicht auf die Literatur werfen. Für die vorherige Folge hatte ich einige Fabeln vorbereitet, wobei ich feststellen musste, dass es extrem viele davon gibt und das in unterschiedlichster Art. Also stellte sich mir die Frage, was ist überhaupt eine Fabel? Machen wir es uns doch einfach und schauen bei Wikipedia nach. Die Fabel bezeichnet eine in Versen oder Prosa verfasste, kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und Dingliches oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen, Personifikation und auch menschlich handeln, Bildebene. Die Dramatik der Fabelhandlungen zielen auf eine Schlusspointe hin, an der sich meist eine allgemeine Moral-Sachebene anschließt. Durch die leichte Erkennbarkeit der Lehre unterscheidet sich die Fabel von anderen Formen didaktischer Dichtung wie dem Gleichnis oder der Parabel. Charakteristische Merkmale einer Fabel. In Fabeln wird meist kein genauer Ort und keine Zeit genannt. Im Mittelpunkt der Handlung stehen oft Tiere, seltener Pflanzen oder Dinge, denen menschliche Eigenschaften zugeordnet sind. Die Tiere handeln, denken und sprechen wie Menschen und stellen meist charakteristische Stereotype dar. Die Fabel will belehren und unterhalten. Nach Lessing soll die Fabel einen allgemeinen moralischen Satz auf einen besonderen Fall zurückführen und diesen dann in Form einer Geschichte darstellen. Die Personifikation der Tiere dient dem Autor häufig als Schutz vor Bestrafung oder Ähnlichem, denn er übt keine direkte Kritik, etwa an Zeitgenossen. Häufiges Fabelthema, vor allem im Zeitalter der Aufklärung, ist die Ständeordnung und die Kritik an ihr. In Fabeln herrscht eine Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Die Situation findet nur an einem einzigen Ort und in einer kurzen Zeitspanne statt. Es gibt nur eine Haupthandlung und keine Nebenhandlungen. Eine Fabel bedient sich meist einer einfachen Sprache, um allgemein verständlich zu sein. Die Auswahl der Tiere beschränkt sich auf bekannte Tiere, die der Gemeinschaft geläufig sind, zum Beispiel Fuchs, Rabe, Lamm. So mal ein kurzer Auszug aus Wikipedia. Im Internet finden sich auch Auflistungen mit in Fabeln verwendeten Tieren und deren Charakterisierungen, da kommen dann doch schon einige zusammen. Letztlich können Autorinnen und Autoren machen, was sie wollen, und das ist ja auch das Schöne am Schreiben. Und hier gibt's jetzt schon mal ein Beispiel aus der Antike von Aesop. Er lebte angeblich Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus, wobei in keiner Weise belegt ist, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Die ihm zugeschriebenen Fabeln gehen wahrscheinlich auf mündliche Überlieferungen zurück, sein Werk ist nur in späteren Überarbeitungen erhalten. Der Löwe und die Ziege. Auf einem sehr steilen Felsen erblickte ein Löwe eine Ziege. »Komm doch«, rief er zu ihr, »auf diese schöne fette Wiese herab, wo du die trefflichsten Gräser und Kräuter findest, während du dort oben da bist.«
»Ich danke dir schön für dein Anerbieten«, sprach die kluge Ziege, die wohl die Absicht des Löwen erkannte. »Dir liegt mehr an meinem Fleisch als an meinem Hunger. Hier oben bin ich vor dir sicher, während du mich dort unten sofort verschlingen würdest.«
»Trau, schau wem?« Da sind ja schon einige der genannten Elemente zu finden. 2 Tiere, die miteinander reden, ein Handlungsort, nicht näher bestimmt, ein Konflikt zwischen den beiden Handelnden und die Moral von der Geschichte, trau schau wem, im Text als Frage formuliert, würde aber auch als Statement mit einem Ausrufezeichen am Schluss funktionieren. Man soll ja nicht allen misstrauisch gegenübertreten, aber sich schon genau anschauen, wen man vertraut. Zusammengefasst finden wir schon einiges Notwendige für eine Fabel in dem Text. Hier ein anderes Beispiel von Martin Luther. Der Hund im Wasser. Es lief ein Hund durch einen Strom und hatte ein Stück Fleisch im Maul,
Als er aber das Spiegelbild vom Fleisch im Wasser sah, dachte er, es wäre auch Fleisch und schnappte gierig danach. Als er aber das Maul auftat, entfiel ihm das Stück Fleisch und das Wasser trug es weg. Also verlor er beides, das Fleisch und das Spiegelbild. Auch wieder sehr kurz die Sache auf den Punkt gebracht. Ein Ort, ein Konflikt mit dem Hund und seinem Spiegelbild, zumindest das vom Fleisch, auch zwei Figuren quasi und eine Moral. Wenn man schon genug hat, soll man nicht noch nach anderen Sachen schnappen. So würde ich das mal kurz erklären wollen. Ob es noch einen tieferen Sinn gibt, mir erschließt er sich erst einmal nicht. Manches erklärt sich ja auch erst aus der Zeit heraus, in dem der Autor gelebt und geschrieben hat. Und Martin Luther hat natürlich auch einen immensen theologischen Hintergrund, der mit Sicherheit hier auch hineinspielt. Darauf jetzt explizit einzugehen, würde den Rahmen hier aber sprengen. Hören wir also lieber mal in eine Fabel in gereimter Form hinein. Etwas neueren Datums, wie die eben gehörten, einen Text von Wilhelm Busch. Es gibt zwei Gedichte unter diesem Namen. Dieses von ihm ist aus seinem Nachlass. Fink und Frosch. Im Apfelbaume pfeift der Fink sein Pinkepink. Ein Laubfrosch klettert mühsam nach bis auf des Baumes Blätterdach und bläht sich auf und quakt, ja, ja, Herr Nachbar, ich bin auch noch da. Und wie der Vogel frisch und süß sein Frühlingslied erklingen ließ, gleich muß der Frosch mit rauen Tönen den Schusterbass dazwischen dröhnen. Juchaja, haja, spricht der Fink, fort flieg ich flink und schwingt sich in die Lüfte hoch. Wat, ruft der Frosch, dat kann ich auch, macht einen ungeschickten Satz, fällt auf den harten Gartenplatz, ist platt, wie man die Kuchen backt und hat für ewig ausgequakt. Wenn einer mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. Auch ein schönes Beispiel für eine Fabel, mit einer Moral am Schluss. Schuster, bleib bei deinen Leisten, wenn man ein anderes Bild bemühen will. Texte finden sich von vielen Autoren, die unter dem Label Fabel geschrieben haben, darunter auch Arthur Schopenhauer, wobei da nicht mehr so ganz von einer einfachen Sprache ausgegangen werden kann, genauso wie bei Kurt Tucholsky. Letztlich kommt es natürlich auch auf den oder die Empfänger der Geschichte an, und ob die Sprache für diese einfach zu verstehen ist. Manches erklärt sich auch aus der Zeit und aus den damaligen Umständen. Da muss man auch in die geschichtlichen Zusammenhänge eintauchen, wie bei Tucholsky zum Beispiel. Ob es dann wirklich eine Fabel oder doch eher eine Parabel oder sonst etwas ist, letztlich geht es ja nicht um die Schublade, wo man einen Text hineinstecken will, sondern um die Botschaft. Bleibt aus meiner Sicht noch eine Frage: Machen Fabeln in der heutigen Zeit noch Sinn? Mal davon abgesehen, dass es zuweilen lustige Geschichten sind, die auch ohne den moralischen Zeigefinger am Ende bestehen könnten, beziehungsweise wo die Schlussmoral eher eine oder nur eine Pointe ist. Schauen wir doch mal auf die andere Seite, wie das heute in den sogenannten sozialen Medien abläuft. Personen werden direkt und meist persönlich angegriffen, wobei der kundgegebene Kommentar meist auch nur eine subjektive Interpretation dessen ist, was man glaubt, dass jemand gemeint haben könnte. In der Regel wird schnell, spontan und unüberlegt gepostet, was dann bei den Angesprochenen gegebenenfalls zu heftig kräftigen Gegenreaktionen führen kann. Eine wunderbare Ausgangssituation, um sich gegenseitig hochzuschaukeln. Bei einer Fabel würde man sich der Situation annehmen und zum Beispiel zwei Figuren, die gegensätzliche Positionen darstellen lassen und zu einer, zugegebenermaßen eigenen subjektiven Moralaussage kommen. Natürlich auf eine Allgemeingültigkeit ausgerichtet. Immanuel Kant lässt grüßen mit seinem kategorischen Imperativ. Vom Prinzip her könnte das auch einen direkten Schlagabtausch ergeben, wie mit Posts. Nur man muss sich etwas mehr Zeit nehmen, beide Seiten betrachten und darstellen und dabei denken, nachdenken. Das alleine kann schon zur Entspannung beitragen und zu ein wenig Sachlichkeit führen, zumal man auf diesem Wege nicht die Person direkt angreift, sondern ein Verhalten, eine Charaktereigenschaft oder Eigenart. Man setzt es in Beziehung
zu den Lebensverhältnissen oder Bedürfnissen anderer, was zum Nachdenken anregen und zu Verständnis führen kann. Natürlich muss ich zugeben, das wird nicht bei allen Menschen funktionieren, hat früher nicht geklappt und wird wohl auch eher in naher Zukunft nichts werden. Aber eine Verbesserung im mitmenschlichen Umgang wäre ja auch schon mal ein schöner Erfolg. Also, liebe Mitmenschen, denkt in Bildern, Gleichnissen oder Fabeln, auch wenn es nicht immer gelingt, bei mir natürlich auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, entspannte und friedliche Zeit. Bleibt gelassen und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Fassbender.